Manchmal geht mir das so, wenn ich so meinen Alltag anschaue und feststelle, was sind so die Elemente in meinem Alltag, die mein Leben sehr busy machen, dann ist das oft Gemeinde. Da sind viele Gespräche, viele Mails, jeden Tag, was weiß ich wie viele. Dann gibt's Treffen, Meetings bis spät abends, hier eine Mitarbeit, da was, dann noch die Predigt für heute Morgen fertig machen. Gemeinde kann manchmal ziemlich busy sein. Und wenn ich dann so in meinem Gerödel drin bin und versuche, meine Arbeit einigermaßen gut zu machen, manchmal gelingt das besser, manchmal schlechter, und ich innehalte, kann es manchmal vorkommen, dass ich mich frage, warum machst du das? Warum machst du das alles? Was ist der Sinn davon? Wozu das alles? Ich möchte heute mit euch über ein ganz, ganz bekanntes Gleichnis nachdenken. Das steht in Lukas 15 und die allermeisten von euch kennen es wahrscheinlich. Dieses Gleichnis, das stellt uns allen diese Frage, tun wir das Richtige? Tun wir das Wichtige? Sind wir auf dem richtigen Weg? Gehen wir in die richtige Richtung? Und ich glaube, wenn man so im Alltag unterwegs ist, das gilt nicht nur für Haupt- oder Teilzeit-Hauptamtliche, dann gilt das immer wieder neu, wir müssen unsere Vision neu schärfen. Wir müssen neu hinschauen, wozu sind wir eigentlich unterwegs? Warum bin ich heute Morgen früher aufgestanden, um hier Technik vorzubereiten? Warum sind Leute heute Morgen früher aufgestanden, um Musik vorzubereiten, um was anderes vorzubereiten, um hier mitzumachen? Ich glaube, wir müssen immer wieder neu diese Vision schärfen und uns bewusst machen, wozu tun wir das eigentlich alles hier? Text in Lukas 15, ab Vers 4 lesen wir. Da sagt Jesus: Stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe und eines davon verläuft sich. Lässt er dann nicht die 99 allein in der Wüste und sucht das Verlorene so lange, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, dann freut er sich und nimmt es auf die Schultern und trägt es nach Hause. Und dort ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Das ist das Gleichnis, um das es mir heute geht. Traditionellerweise das Gleichnis vom verlorenen Schaf genannt. Und auf den ersten Blick ist das ein ganz normales Gleichnis. Jesus hat ja viel in Gleichnissen gesprochen. Er hat Bilder aus dem Alltag genommen, mit denen die Leute was anfangen konnten, die ihnen bekannt waren. Ja, ganz normale Situation. Hirte hat eine Herde, einige Schafe, eins davon verschwindet. Ganz normale Situation. Deswegen sagt ja auch Jesus, wer von euch lässt nicht die 99 allein, wenn sich das eine in die Wüste verirrt hat und geht es suchen? Ganz normale Situation. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Zuhörer sagen, also ich nicht. Nö, 99, ich habe 99 Schafe hier, eins ist weg. Nö, ich lasse sie doch nicht in der Wüste, Wüste ist gefährlich. Jesus sagt, ganz normale Alltagssituation, und trotzdem bringt er so einen leichten Dreh rein. Das macht er ganz oft in seinen Gleichnissen. Ganz normale Situation und plötzlich passiert was Unvorhergesehenes. Plötzlich ist irgendwas, was verrückt ist. Diese Hirte handelt verrückt. Er lässt die 99 zurück und sucht das eine. Und das ist ungewöhnlich. Und Jesus bringt dieses ungewöhnliche Bild, weil er den Menschen jemand Ungewöhnliches nahe bringen will. Er will ihn Gott nahe bringen. Und Gott ist eben alles andere als gewöhnlich. Und wenn man dieses Gleichnis anschaut, dann gibt es da, oder habe ich mindestens zwei Ebenen des Verstehens gefunden. Und diese erste Ebene in diesem Gleichnis ist diese individuelle Ebene, diese persönliche Zusage, genau so ist Gott für dich. Genau so geht Gott mit dir, genauso geht Gott mit mir um. Wie dieser Hirte, der gibt alles für dich, der riskiert alles, um dich wieder zu haben, weil du ihm so unglaublich wertvoll bist. Und ich habe so überlegt, stimmt das, habe ich das so erfahren? Ich muss sagen, ja, ich habe das erlebt. Gott hat mich gefunden, als ich überhaupt nicht danach gesucht habe. Also eigentlich was völlig Verrücktes getan hat, in einem völlig seltsamen Umfeld mich gefunden. Ich weiß es noch ganz genau. Ich war 18, ich wollte von Gott und Glauben nichts wissen. Und ich kam morgens um 2:30 von einer Party nach Hause, war ziemlich gut betrunken und habe mich ins Bett gelegt und am nächsten Morgen um 9:30 kamen meine Eltern, ich habe noch zu Hause gewohnt und ich sollte mit in die Gemeinde gehen. Und wie gesagt, viel Restalkohol, aber ich bin mitgegangen. Und ich weiß noch, ich saß in diesem Gottesdienst und der war gruselig. Das war wirklich schlimm. Musik furchtbar schief. Eine grottige Moderation. Und ich sitze in diesem komischen Setting. Und auf einmal begegnet mir Gott. Und auf einmal ist mir sonnenklar, das, was ich die ganze Zeit gesucht habe, das hat mich hier, an diesem Ort, wo es am unwahrscheinlichsten war, dem Zustand, in dem es am unwahrscheinlichsten war, da hat es mich gefunden. Beziehungsweise, da hat er mich gefunden. Und Gott hat mich nicht nur dieses eine Mal gefunden, sondern immer wieder muss er mich finden. Immer wieder, wenn ich irgendwie loslaufe und denke, ich weiß, wo es lang geht, und auf einmal höre ich so, hallo, falsche Richtung. Komm, ich nehme mich mal wieder zurück. Und immer wieder wird Gott mich auch in Zukunft finden müssen. Weil ich sündige. Weil ich Versuchungen nachgebe und ich nicht stark genug bin. Weil ich Sünde Raum in meinem Leben gebe und mich so von Gott entferne. Und Gott wird mich suchen müssen und mich zurückholen müssen. Weil ich nun mal manchmal wie so ein Schaf bin. Ich sehe da hinten irgendwas Grünes und stürze drauf los und beiß rein. Und dann ist es das Brennnesselfeld. und nicht der Klee. Und dann sagt Gott, komm, ich hol dich wieder zurück. Ich trag dich zurück. Und ich weiß nicht, wo du dich so verorten würdest. Ob du auch irgendwo wie dieses eine Schaf verloren gegangen bist. Vielleicht, weil du sagst, Mensch, da muss mehr gehen als das, was ich die letzten Jahre erlebt habe. Da muss mehr drin sein als dieses Angestaubte. Vielleicht bist du verloren gegangen auf dem Wunsch, einen Sinn zu finden, eine Bedeutung zu finden. Hast dich irgendwo verirrt. Und du merkst, eigentlich sehne ich mich danach, gefunden zu werden. Ich möchte dir Mut machen, einfach mal mäh zu machen. Wie so ein Schaf. Ja, einfach mal zu sagen, hallo, bist du da? Ich bin mir sicher, dass der Hirte ganz genau auf diese Geräusche hört. Wie kann so ein Mäh aussehen? Es könnte sein, indem du jetzt direkt, während ich das hier sage, so ein ganz kurzes Gebet sprichst. Also du sagst, Gott, könntest du mich bitte finden? Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das zu erleben, zu erfahren, das glauben zu können, dass ich in deinen Armen gut aufgehoben bin. Kannst du mich bitte, bitte finden? Ich habe Sehnsucht nach dir. Ich bin mir sicher, dass Gott das hört. Und wenn du das gerade so innerlich mitbetest, dann bitte ich dich um eine Sache. Dann pass auf, was in der nächsten Zeit in deinem Leben passiert. Denn wenn du das betest, ich bin mir sicher, Gott wird handeln. Pass auf, was er in deinem Leben tut. Und was mich freuen würde, ist, wenn du mir eine Mail schreibst oder wenn du mich zum Kaffee einlädst, noch sind wir in einer Größe, wo Kaffee möglich ist, und mir erzählst, was in deinem Leben passiert ist. Ich finde das spannend. Ich glaube, dass Gott darauf reagiert. Das ist diese eine Ebene in diesem Gleichnis. So wertvoll bist du Gott. Das ist diese individuelle Ebene. Und dann gibt es da noch eine zweite Schicht. Und zwar ist es so, dass Jesus dieses Gleichnis ja nicht einem Menschen erzählt, der zu ihm kommt und fragt, Jesus, sag mal, bin ich eigentlich wertvoll für Gott? Und dann erzählt Jesus das Gleichnis. Nein. Dieses Gleichnis, das kommt in einer anderen Situation. Da muss man ein bisschen in die Vorgeschichte schauen. In Lukas 14, Kapitel davor, da erzählt Jesus von einem Festessen, das ein König gibt. Und dieser König will eine große Party machen und er will, dass sein Tisch voll wird. Er sagt, 3/4 voll, das reicht mir nicht. Mein Tisch muss voll werden. Gott, der für diesen König steht, Gott will alle an seinem Tisch haben. Und dann geht es weiter, dann redet Jesus weiter und erzählt und spricht über Nachfolge. Was bedeutet es, ihm nachzufolgen? Und dann sagt er, Nachfolge, die kannst du nicht irgendwie halt machen. Nachfolge, die funktioniert nicht so, ich folge dir in den Bereichen nach, aber die gehen dich Gott nichts an. Sondern Jesus sagt, mir nachfolgen, das funktioniert nur nach dem Ganz-oder-gar-nicht-Prinzip. Jesus will alles. Nachfolge kostet alles. Und dann redet Jesus weiter. Und dann kommt auf den ersten Blick scheinbar zusammenhangslos, so kommen zwei Sätze, da redet Jesus über das Salz. Und er sagt, es gibt Salz, das hat seine Salzkraft verloren, das salzt nicht mehr. Was macht man mit so einem Salz? Ein Salz, wo bloß noch ein paar Salzkörner zusammengluckern und zusammenhängen, aber die keinen Unterschied in ihrer Umgebung ausmachen. Was macht man mit Salz, das nicht mehr salzt? Und er sagt, man wirft es weg. Das braucht niemand. Das ist zu nichts Nütze. Das ist die Vorgeschichte. Und Jesus erzählt all das und er schart eine große Zuhörermenge um sich. Und das Interessante ist, die Leute, die ihm zuhören, das sind nicht die Frommen, die sagen, oh komm, erzähl mir doch nochmal die letzten Winkel der Heilsgeschichte oder sonst was. Nein, wer sich um ihn schart, das sind die Zöllner, die Sünder, die Drogendealer, die Prostituierten, die Steuerhinterzieher, die Menschen, die Pornografie ins Internet einstellen, die rechts auf der Autobahn überholen. Diese Leute scharen sich um ihn. Warum habt ihr jetzt gelacht? Das ist nicht lustig. So. All diese Leute scharen sich um ihn. Und das ist dieser eine Kreis, die sich um ihn scharen. Und dann gibt's da außenrum nochmal einen zweiten Kreis. Und da sind die Frommen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten und die Freikirchler. Das sind, also die von den anderen Denominationen. Das sind die Leute, die das Ganze kritisch beobachten. Und die haben ein Riesenproblem damit, was Jesus da tut. Dass er diese Menschen um sich rumschart, geht ihnen nicht in den Kopf. Und sie empfinden das, was Jesus da tut, als Riesenbedrohung. Sie haben Angst, dass vielleicht von dieser Sünde, diesem klebrigen Zeug, was an ihnen hängen bleibt, dass da was abfärbt. Sie haben Angst, dass wenn diese Menschen plötzlich einen Raum in Gottes Gegenwart bekommen, dass es dann für mich, der ich auch in Gottes Gegenwart bin, dass es dann irgendwie anders wird, sich was verändert, dass es ungemütlich wird. Und auf diese Reaktionen, auf diese Gedanken, da erzählt Jesus das Gleichnis. Er erzählt das Gleichnis den Frommen in erster Linie, nicht den Sündern. Deswegen ist das auch für uns als Gemeinde ein ganz kritischer, ein ganz wichtiger Text. Die Situation ist, lesen das Gleichnis nochmal. Eines Tages waren wieder einmal alle Zolleinnehmer und all die anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer, die murren und sagen, er lässt das Gesindel zu sich, er isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon verläuft sich. Lässt er denn nicht die 99 allein in der Wüste und sucht das Verlorene so lange, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, dann freut er sich und nimmt es auf die Schultern und trägt es nach Hause. Und dort ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden und ich sage euch, genauso ist bei Gott im Himmel mehr Freude über einen Sünder, der ein neues Leben anfängt, als über 99 andere, die das nicht nötig haben. Ich habe vorhin gesagt, es geht um den Einzelnen. Es geht Gott um den Einzelnen, das stimmt. Aber nicht nur. Jesus sagt hier, es geht um mehr. Es geht um mehr als nur um den Einzelnen, sondern es geht um alle. Um alle, um nicht wenige. Alle sollen an den Tisch. Nachfolge kostet alles. Salz, das keinen Unterschied bewirkt, braucht niemand. Hier, Gott will die 100 Schafe. 100 steht für 100%. Wir sind alle Gottes Geschöpfe und eigentlich sind wir Gottes Eigentum, aber irgendwann haben wir uns mal von Gott entfernt. Und dieser Gott, dieser Hirte, der wird keine Ruhe geben, bis er nicht die 100 zusammen hat. Davor bevor das nicht passiert, wird er nicht aufhören, wird weder Kosten noch Mühen scheuen. Ich glaube, ich bin da anders. Ich wäre mit den 99 hochzufrieden. Wenn ich gucke, ich habe 100 Schafe, gut, eins ist weg, bis hier Schwund ist immer. Ich meine, 99 von 100, das ist doch eine super Quote. Das ist doch super. Für Gott nicht. Gott will alle. In 1. Timotheus 2, Vers 4, da heißt es, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle. Das steht ja nicht einfach bloß so, sondern das ist da so gemeint. Alle. Und genau dafür stehen wir als FEG. Das ist der Grund, warum es uns als Gemeinde gibt. Das ist der Grund, warum Marie-Louise und Fritz vor 23 oder 24 Jahren hier nach Heidelberg gekommen sind, um diese Gemeinde zu gründen. Deswegen gibt's uns. Im ersten Gemeindeprofil, da kann man lesen, aus dem Jahr 89, da heißt es, die Gemeinde ist in ihrer gesamten Zielrichtung auf Wachstum ausgerichtet. Insbesondere schlägt unser Herz für Menschen, die den Bezug zu Gott, Glaube und Kirche verloren haben. Ihnen möchten wir eine neue Brücke zum Glauben bieten. Darum geht's. Es geht um die 100. Darum ging's 89, als diese Gemeinde gegründet wurde. Und daran hat sich bis heute nichts verändert. Hoffentlich. Deswegen feiern wir hier Gottesdienst. Deswegen sind hier jede Woche buchstäblich Hunderte von euch ehrenamtlich aktiv in Hauskreisleitung, in Deko, in Technik, in Finanzen, in Beamer, in was auch immer. Nicht damit es irgendwie nur funktioniert, sondern weil wir auf die 100 abzielen. Weil wir an Gottes Projekt mitmachen wollen, die 100 zu erreichen, weil wir da mitmachen dürfen. Und ja, wir können es nicht machen. Gott ist der Hirte, der das Schaf sucht. Aber Gott macht es nicht an uns vorbei. So wie Jesus zu Petrus gesagt hat, als er auferstanden ist und ihm begegnet ist, weide meine Schafe. Jetzt bist du dran, jetzt weide du. So ist es auch unsere Aufgabe. Wir dürfen nicht mit den 99 zufrieden sein. Wobei ich zugeben muss, ich wäre mit den 99 schon zufrieden oder fast zufrieden. Aber wenn ich uns angucke, dann sind wir nicht bei 99%. Sondern ich sehe uns eher, ganz ehrlich, ich sehe uns bei 5%. Und das liegt daran, dass wenn ich uns sehe, dann sehe ich so viele Menschen mit so viel Potenzial, mit Gaben, mit Beziehungen zu anderen Menschen, die Gott noch nicht als diesen liebevollen Vater, die Gott noch nicht als diesen Hirten, der auf der Suche nach ihnen ist, erlebt haben. Da ist noch so viel Potenzial. Noch so viele Leute, die in unserem Umfeld, die Gott nicht kennen. Und ich glaube wirklich, es ist Zeit, dass wir unsere Verantwortung ernst nehmen. Dass wir sie wieder ernst nehmen. Denkt nochmal an diesen Satz, den Jesus über das Salz sagt. Wo er sagt, salzloses Salz. Salz, das keinen Unterschied in seiner Umgebung bewirkt. Das ist wertlos. Im Gleichnis lässt der Hirte die 99 zurück. Und man muss ja ganz klar sehen, für das eine Schaf ist das der Traum. Für die 99 nicht. Für die, ich sage jetzt nicht, ist das der Albtraum, aber es ist definitiv auch nicht das Schlaraffenland. Die bleiben nämlich nicht in einem schönen Stall, sondern die bleiben in der Wüste. Und Wüste, das ist der Ort der Entbehrung. Wüste ist trocken, Wüste ist Ort der Gefahr. Und Wüste ist oft dieser Ort des Übergangs, so ein Zwischenreich. In der Wüste, da will man nicht sein. Vor allem nicht als Volk Israel. Da war man lange genug. Da war man 40 Jahre. Das reicht. Wüste braucht kein Mensch. Und als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war, immer wenn es schwierig wurde, wenn es heiß wurde, wenn es irgendwie die Umstände widrig wurden, dann kam immer dieser Blick zurück. Die Sehnsucht nach Ägypten. Bloß nicht hier sein. Bloß nicht hier. Früher war alles besser. da gab's Essen und Peitschenhiebe. Ja, früher war alles besser. Ja, man hat so einen leicht verklärten Blick in die Vergangenheit, man blendet das manchmal aus, aber wenigstens Essen gab's. Ich glaube, für uns als Gemeinde, wenn wir uns wirklich nach den 100 ausstrecken, dann ist da eine Gefahr drin, weil es für uns 99 nicht immer angenehm sein wird. Und es kann gut sein, dass diese Sehnsucht nach dem Alten aufkommt. Oh, früher, da war das viel kuscheliger und jeder kannte jeden und konnte Anteil nehmen am entlaufenden Dackel und so weiter und so fort. Ja, und das war schön. Früher, da wurden noch schöne Lieder gesungen oder so. Oder früher trugen Pastoren noch Krawatten oder was auch immer. Früher war alles besser. Waren viel bessere Strukturen hier in der Gemeinde. Und es ist normal in der Wüste, dieser Blick, dieser leicht verklärte Blick nach früher. Und wenn der Wüste ist, hat man zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder den Blick zurückwerfen oder ich schaue aufs gelobte Land. Ich wage den Ausblick auf das gelobte Land. Und für mich ist jede Bekehrung, die ich hier im Rahmen unserer Gemeinde erlebe, ist so ein Blick in das gelobte Land, wo Gott einen Mensch gefunden hat. Für mich ist jede Taufe, die wir hier feiern, ist so ein Blick ins gelobte Land, weil ich sehe, da sind Menschen, die sagen, und ich will mit Haut und Haar mit diesem Jesus mitsterben, mitbegraben werden und mit seiner Kraft wieder auferstehen und ein neues Leben leben. Und für mich ist jede Gemeindeeintritt ein Blick in das gelobte Land, wo Menschen sagen, jawohl, und ich werde verbindlich hier. Ich möchte hier mit dieser Ortsgemeinde, möchte ich Reich Gottes bauen. Denn diese Ortsgemeinde, die Gemeinde, ist die Hoffnung dieser Welt. Wir sind die Hoffnung für diese Welt. Und wir sind Gottes Hoffnung auf die 100%. Und wir sind die Hoffnung für das einzelne Schaf, das verloren ist. Und wenn wir diesen Titel zurechtführen wollen, dann dürfen wir nicht nur es hier einfach nur schön machen und darauf warten, dass die Schafe von alleine hier reinmarschieren. Im Gleichnis steht, der Hirte sucht das Schaf so lange, bis er es findet. Vorher gibt er nicht auf. In der Vorbereitung auf die Predigt, da hat Gott mir wirklich diese Frage gestellt: Wer ist dein Schaf, Daniel? Wer ist diese Person, nach der du dich ausstrecken musst? Wer ist die Person, auf die du dich nach der Suche machen musst? Oder dir das auch was kosten lässt. Der Hirte trägt das Schaf. Der zieht es nicht am Strick hinter sich her, der trägt es. Und ich saß da an meinem Schreibtisch und habe kurz gebetet und gesagt, ja Gott, wer ist dieser Mensch für mich? Und dann kam mir jemand in den Sinn und ich dachte, ja, das ist er. Hab kurz für diese Person gebetet und 10 Sekunden später, ist nicht gelogen, 10 Sekunden später geht an meinem Rechner ein Pop-up auf. Und diese Person war online, der ist nie online. Und er schreibt mich an, sagt, ey, wir haben uns lang nicht gesehen. Wie geht's dir? Ich saß da und dachte, Gott, ich hab's doch schon kapiert. So schwer von Begriff bin ich nicht, aber danke für den eindeutigen Hinweis. Jetzt habe ich's kapiert, ich werde es nicht mehr vergessen. Das ist mein Schaf. Denn man muss das mal sehen, das Schaf hier in der Wildnis ist in Gefahr. Und genauso ist jeder Mensch in Gefahr, der ohne Gott durchs Leben geht, das Leben zu verpassen. Das Leben zu verpassen, was hier wirklich Wert hat und was einen ewigen Wert hat. Wer ist für dich die Person? Ich formuliere das jetzt mal ganz pointiert. Wer ist für dich die Person, die entweder durch dich mit Gottes Liebe in Berührung kommt oder die nicht mit Gottes Liebe in Berührung kommt? Wer ist diese Person, die entweder durch dich mit Gottes Liebe in Berührung kommt oder die nicht in Berührung kommt mit Gott. Ihr habt am Eingang so einen Zettel gekriegt, 99 plus. Ich möchte euch jetzt einfach 2 Minuten Zeit geben. Zeit zwischen euch und Gott. Wo ihr Gott fragen könnt, Gott, wer ist dieser Mensch, nach dem ich mich auf die Suche machen muss? Bitte zeigt mir den. Wenn Gott euch jemand zeigt, schreibt den Namen da auf diesen Strich und betet für die Person. Und dann machen wir weiter. 2 Minuten. Ihr habt jetzt gerade vielleicht von Gott so einen Namen gezeigt bekommen, eine Person, die aufgeschrieben und für die gebetet. Und ich möchte euch jetzt einladen, ich möchte euch herausfordern, an dem Experiment 99 plus teilzunehmen. Und zwar diese eine Person, die jetzt bei euch auf diesem Zettel steht. Wenn ihr keinen Zettel habt, am Ausgang liegen noch welche. Diese eine Person dieses Jahr zu Gott zu lieben. Für sie zu beten, jeden Tag einmal, ihr Gutes zu tun und sie zu Gott zu lieben. Und ja, ich weiß, wir können das nicht machen, aber ich bin mir sicher, wenn wir uns in dieses Werk Gottes mit einklinken, dann wird sich Gott da dazustellen. Wir werden im November einen ganz besonderen Abendmahlsgottesdienst feiern. Und in diesem Gottesdienst, da wird es Gelegenheit geben, wo ihr davon erzählen könnt, was Gott aus eurem 99-Plus-Zettel gemacht hat. Und ich bin mir sicher, das wird ein Gottesdienst, da werden Tränen fließen, weil verlorene Schafe gefunden wurden, weil Gott Leute gerettet hat, weil Menschen umgekehrt sind und ein neues Leben mit Gott angefangen haben. Ich möchte euch einladen, da dabei zu sein. Wie könnte es gehen? Ganz zum Schluss ein paar völlig banale, praktische Hinweise aus dem Gleichnis abgeleitet. Das erste ist, man muss das Schaf kennen. Wenn ich denke, das Schaf mag Klee, hat aber eine Kleeunverträglichkeit und ich suche immer beim Klee, dann werde ich es nicht finden. Ja, völlig banal. Ich muss den Menschen kennen und das Kennen funktioniert nur über Zeit. Ich muss Zeit mit dieser Person verbringen. Ich habe neulich einen Satz gelesen. Liebe buchstabiert man mit 4 Buchstaben. Z-E-I-T. Wenn wir Menschen zu Jesus lieben wollen, dann müssen wir Zeit mit ihnen verbringen. Das Zweite ist, das kann dazu führen, dass wir die 99 auch mal verlassen müssen. Wenn wir so voll von Gemeindearbeit sind und unsere ganze Kontaktesliste, guckt mal in euren Kalender, mit wem ihr euch die letzten 8 Wochen getroffen habt. Und wenn das alles Leute hier aus der Gemeinde sind und es dazu führt, dass die ganze Mitarbeit, die ihr macht, die toll ist, aber wenn das dazu führt, dass ihr keine Zeit habt, um Zeit in Menschen zu investieren, dann läuft was falsch. Jetzt sage ich was Gefährliches, die Gemeindeleitung wird mich nachher steinigen, aber das Gute ist, die sitzen nicht an der Technik und können mir nicht den Saft abdrehen. Wenn das so ist, dann streicht eine Mitarbeit und investiert die Zeit, die ihr dort spart, in so eine Person. Paulus, schreibt in 1. Korinther 9, ich werde den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche, den Starken, den werde ich stark, den Schwachen, den werde ich schwach. Warum? Damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich tue nicht nur so, als wäre ich ein Jude. Und ich tue nicht nur so, als wäre ich stark oder so. Nein, ich werde es. Ich nehme diese Leute ernst und gehe ganz zu ihnen. Und das Dritte ist, macht's wie Jesus. Schmeißt Partys für die Sünder. Die Leute, die haben sich bei Jesus wohlgefühlt. Jesus hat denen auch gesagt, was richtig und was falsch ist. Aber die Leute haben sich bei ihm wohlgefühlt. Seine Frage. Fühlen sich Leute bei uns wohl, die anders mit dem Finanzamt, die anders mit dem Thema Geld, mit Sex, mit Ehrlichkeit, mit was auch immer umgehen? Fühlen sich Menschen bei uns wohl, die andere Moralvorstellungen haben als wir? Oder nehmen die hier Verurteilung, richten wahr? Wenn diese Leute sich in unserer Gegenwart nicht wohlfühlen, dann haben wir ein Problem. Denn es geht Jesus um sie. Für die lässt er die 99 Gerechten stehen. Gott, der hat alles gegeben. Ihm geht's um alles. Dafür hat er alles gegeben. Dafür ist er Mensch geworden. Dafür ist er gestorben. Er hat alles gegeben, weil es ihm um alles und um alle geht. Und wenn das nicht so wäre, dann wären wir auch nicht hier, weil wir sind selbst von Gott gefunden. Und ich finde es genial, dass wir an diesem großartigen Projekt Gottes 99 plus beteiligt sein können. Gott segne euch und euren Hirtendienst in der nächsten Zeit. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, du hast gesprochen zu uns. Und du siehst die Namen, die auf diesen Zetteln jetzt stehen. Herr, ich bring dir jeden einzelnen Menschen, der da jetzt irgendwie bei uns im Kopf, im Herz, auf dem Zettel ist. Herr, ich bring dir jeden einzelnen und bitte dich, dass du es schaffst, diese Person durch uns zu begegnen. Herr, ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde mit einer ganz selbstlosen Liebe ausstattest, die keine Kosten und Mühen scheut, um diese Person zu finden. Herr, wir sind gespannt, was du tun wirst, und wir erwarten ganz, ganz Großes von dir. Bitte handle du. Amen.